Frauenorte erzählen Geschichten. 51 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Frauenorte erzählen Geschichten. Darum soll es heute gehen. Ich heiße Anke Triller, bin die Koordinatorin der Frauenorte in Sachsen-Anhalt und habe heute die Gelegenheit oder nutze heute die Gelegenheit, hier im Heimathaus Nebra mich mit dem Herrn Norbert Schulz zu unterhalten, der hier Mitarbeiter im Heimathaus Nebra ist. Und auch zu meiner linken Seite begrüße ich die Frau Aurin Milchschuss. Sie ist wiederum Mitarbeiterin im Museum Weißenfels, Schloss Neu-Augustusburg. Also das sind meine beiden Gesprächspartner, die ich gerne auffordern möchte, an einem Frauenort Geschichten zu erzählen. Uns konkret soll es heute gehen um den Frauenort Nummer 36. 51 gibt es insgesamt in Sachsen-Anhalt momentan. Und es soll uns hier besonders um eine Frau gehen, die in Nebra geboren wurde, und zwar die Hedwig Kurz-Mahler. Frauenorte erzählen Geschichten heißt Geschichten von Frauen, die also im Gebiet von Sachsen-Anhalt gelebt und gewirkt haben. Geschichten von Frauen, die in verschiedenen Lebensbereichen mitgestaltet haben. Und deswegen sind wir hier, weil eine sehr interessante Frau oder das Leben einer sehr interessanten Frau Ausgang gefunden hat oder Ausgang genommen hat. Und der Herr Schulz hat mich bei unserem ersten Besuch dermaßen davon überzeugt, dass es gerade zu der Frau, zu dieser erfolgreichen Schriftstellerin, auch zur Frauenpersönlichkeit ganz, ganz viel Interessantes zu berichten gibt. Aber vielleicht steigen wir damit ein. Sie sagen, warum eigentlich Hedwig Kurz-Mahler hier gerade an diesem Ort, außer dass sie hier geboren ist, so eine Heimstatt gefunden oder eine Erinnerungsausstellung dieses Hedwig Kurz-Mahler-Archiv geschaffen wurde.
Ja, wie soll ich sagen? Es ist wirklich so gewesen, dass eben nach der Wende das so gewesen ist, dass sich viele Stadtobere sich besonnen haben auf Menschen, die in Nebra geboren wurden. Es war ja natürlich auch so gewesen, man muss dazu sagen, ihre Romane, auch ihre sogenannten Groschenhefte waren ja zu DDR-Zeiten verboten. Das passte hier nicht in die DDR-Ideologie. Und nach der Wende haben eben sehr viele Menschen sich die Hefte nun endlich besorgen können, kaufen können. Und das führte ja dazu, dass eben Hedwig Kurz-Mahler wieder in aller Munde war oder im Prinzip ins Gespräch gekommen ist, dadurch, dass sie nun so häufig gelesen wurde. Ja, wir sehen sie selber in unserem Archiv, sind gerade von der 5. und 6. Auflage der Bastei-Lübbe-Romanhefte sehr viele da. Das sind die beiden Auflagen, die kurz nach der Wende herausgekommen sind und von vielen Leuten endlich gelesen werden konnte. Und deswegen haben wir beziehungsweise ein Hedwig Kurz-Mahler Freundeskreis, der mal existiert hat, sich zur Aufgabe gemacht, eben ihr Lebenswerk, ihre Bücher hier in einem Hedwig Kurz-Mahler Archiv zu sammeln, zu archivieren und eben eine Heimstätte zu schaffen für begeisterte Hedwig Kurz-Mahler Fans.
Ja, Sie kamen quasi von ihrem Schaffen, von Ihrem Werk her, das Sie hier als Archiv tatsächlich versuchen zu verwalten, aufzukaufen, zu lagern, einzusehen, aber eben auch zur Person selber, weil Sie diesen Bezug haben zu Hedwig Kurz-Mahler als Tochter der Stadt. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir selber jetzt in meiner Arbeit als Koordinatorin der Frauenorte Sachsen-Anhalt sehr am Herzen liegt, dann wirklich diesen Blickwinkel immer wieder neu zu wagen oder neu anzustoßen, zu sagen, es gibt eben in jedem Ort, in jeder Stadt, ob klein oder groß, nicht nur berühmte oder erfolgreiche Söhne der Stadt, sondern eben auch Töchter der Stadt. Und da kann man ja eindeutig sagen, dass sie auch gerade unter dem wirtschaftlichen Aspekt da sehr viel oder ein großes Lebensziel erreicht hat. Aber fangen wir vielleicht doch chronologisch an, und dazu möchte ich auch kurz voranstellen, dass das ein Pilotprojekt auch für mich ist, dass ich Wege suche, die Frauenorte in Sachsen-Anhalt wieder bekannter zu machen, denn seit Mai 2000 sind in Sachsen-Anhalt Frauenorte als solche ausgewiesen worden. Da gab es sehr, sehr viel Vorbereitungsarbeit im Zusammenhang mit einem Expo-Projekt 2000. Aber diese Vorbereitungen sind darin gemündet, dass eben ein Frauenort als solcher gekennzeichnet wurde, tatsächlich auch mit einer Tafel, wo auch kurz aufgeführt ist, warum, weshalb gerade dieser Ort und mit welcher Frau oder mit welchem Lebensbereich das verbunden ist. Deshalb hat es hier, wie gesagt, am 10. September 2005 hier in Nebra im Heimathaus eben tatsächlich auch wurde dieser Frauenort als solcher begründet. Und deshalb kann es sein, dass ich, dann sehen Sie es bitte nach, auch im Springe in meiner Gesprächsführung, weil, wie gesagt, das für mich auch eine Premiere ist, aber ich möchte diese Formgeschichte weiter zu erzählen und das in der ganz klassischen Form, nicht der schriftlich überlieferten, sondern etwas Interessantes auf die Ohren zu geben, eben pflegen und ausprobieren und hoffe, dass das gelingen wird, dass es mir gelingen wird, dass es genügend Gesprächspartner an den 51 Frauenorten in Sachsen-Anhalt gibt. Da sehe ich überhaupt kein Problem, weil mir bisher sehr offen alle entgegengetreten sind, was unter anderem dazu geführt hat, dass Frau Aurin Milchus extra aus Weißenfels hierher gekommen ist, dass wir da auch eine Gelegenheit finden. Also deswegen lassen Sie uns das jetzt einfach mal probieren und vor allen Dingen auch chronologisch vielleicht ein bisschen anzugehen, weil wir, wie gesagt, gerne auf das, auch das dahinter, auf diese Lebensgeschichte, auf die Frauenpersönlichkeit zu sprechen kommen. In welchen Verhältnissen oder wie ist denn Frau Kurzmaler denn hier in Nebra eigentlich aufgewachsen oder wie begann das hier in Nebra?
Es begann eigentlich sehr tragisch. Ja, wie gesagt, sie ist eine unehelich geborene Tochter in einer armen Familie, war für sie kein Platz. Sie wurde kurz nach ihrer Geburt durch verschiedene Pflegestellen gereicht und ihre Kindheit war eigentlich geprägt immer von der Sehnsucht nach einem besseren Leben, bis sie dann durch Zufall nach Weißenfels zu dem Flickschuster Börkner kam, ein Mann mit großem Herz, der selber viele Kinder hatte, auch Pflegekinder. Bei ihm hat sie das erste Mal ein wenig Liebe erfahren und er hat auch die Kinder, die Pflegekinder gut betreut. Sie hatten auch zu essen, was vorher nicht so gewesen ist. Bei den anderen Pflegekräften musste sie oft Hunger leiden. Und das erste Mal war für sie ein kleiner Lichtblick in ihrer eigentlich tragischen Kindheit. Und demzufolge kann man es ihr auch verzeihen, dass sie eigentlich mit Nebra keinen Bezug weiter hatte in ihrem Leben. Sie soll wohl mal später inkognito, sage ich mal, kurz hier in Nepal gewesen sein und hat sich das alles angeguckt, aber sie wollte eigentlich mit diesem Leben eigentlich abschließen. Sie wollte nach vorne schauen und hatte dann zu Nepal leider keinen Bezug mehr.
Das ist ganz interessant, wenn man das so hört, denn offensichtlich hat sie ja in Weißenfels positivere Erfahrungen gemacht und hat wohl auch da noch andere Beziehungen geknüpft oder auch Beziehungen gehalten, indem sie nämlich auch zum Altertumsverein oder zum damaligen Museum in Weißenfels es da einen Briefwechsel gibt, der sich bei uns in der Sammlung noch befindet und in unserer Museumsbibliothek tatsächlich auch noch Ausgaben oder Bücher, die sie quasi dann auch Weißenfels oder dem Museum Weißenfels zugedacht oder gewidmet hat, ja. Das ist ja dann schon ganz interessant, ne? Dass sie mit Nebra wahrscheinlich dann doch recht schnell gebrochen hat und positive Stationen ihres Lebens dann ja doch noch ein bisschen anders bedacht hat.
Ja, ich denke, das ist auch das, was mir bei den Frauenorten Besuchen meiner letzten Wochen tatsächlich immer wieder begegnet ist. Es ist total erstaunlich oder spannend zu sehen, wie sehr Frauen auch früherer Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte vernetzt gewesen sind. Also wenn unser einer denkt, er ist jetzt hier mit einem großen E-Mail-Verteiler und über diversen Kanäle auch der sozialen Medien untereinander vernetzt und tauscht sich aus. Also das zu früheren Zeiten zu erleben, wo es also meinetwegen wirklich noch nur den Briefwechsel als solchen gab oder auch einen Besuch allein schon, also allein von Weißenfels nach Nebra zu kommen, zu früheren Zeiten einen wesentlich größeren Aufwand herstellt, dass das wieder so erstaunlich ist, wenn man dann so rückwirkend in die Geschichte schaut. Das ist etwas, was ich auch persönlich also immer wieder sage, das ist doppelt Hut ab vor dem Werk, was die Menschen generell, Männer wie Frauen, ja, man denke nur an Goethe, wie viel tausende Kilometer er geritten ist durch die Welt, um all sich das zu erschließen und die Kontakte zu halten und beruflich unterwegs zu sein, aber eben auch wie Frauen sich aufgemacht haben, sich zu vernetzen, eben miteinander in Kontakt zu stehen und das ist genau der Anlass gewesen, wie gesagt, warum ich jetzt jetzt jemand extra aus Weißenfels dazu gebeten habe, weil ich sage, ich bin eine Koordinatorin für ein Netzwerk und will jetzt hier einfach ein Netz knüpfen. Und ich finde das sehr schön, dass es jetzt eine Fortsetzung der Zusammenarbeit gibt, denn vorhin kam im Gespräch ja schon heraus, dass es durchaus eine Kooperation zwischen Ihren beiden Häusern, eine kleine Kooperation gab, und es würde mich natürlich unheimlich freuen, wenn das sozusagen eine kleine Initialzündung bringt, da jetzt weiter zu spinnen, diese Verflechtung. Wie kam dann aber jetzt eigentlich die Hedwig Kurz-Mahler zum Schreiben? Denn eine klassische Ausbildung in dem Sinne hat sie absolviert, oder wo war bei ihr der Initialzünder, oder hat sie ein Vorbild gehabt?
Im Gegenteil, sie hatte ja mehr oder weniger 4 Jahre eine sehr mäßige Schulausbildung. Auch schon deswegen, weil sie ja dann die Schule abgebrochen hat und ist dann nach Leipzig zu ihrer Mama, hat ihr mitgeholfen, hat das erste Geld verdient, hat sich schwer verdient als Beiköchin, als Putzfrau, und hat aber auch älteren Leuten was vorgelesen. Und zwar ist das die Geschichte, dass sie einer älteren Dame in Leipzig aus der Gartenlaube vorgelesen hat. Und das ist die Eugenie Marlitt aus Arnstadt, die diese Geschichten geschrieben hat und auch diese Literatur, die Trivialliteratur, eben praktisch betrieben hat. Und dadurch kam sie beim Vorlesen dieser Geschichten auf den Geschmack, selber das zu probieren, selber irgendwie Geschichten für Menschen zu schreiben mit einem Happy End. Um gerade in der damaligen Zeit, die Industrialisierung ging los und es wurde laut in Deutschland und die Leute wollten sich ein bisschen entschleunigen, und deswegen hat sie gerade zur rechten Zeit im Prinzip angefangen, Romane zu schreiben. Ja, das dauerte natürlich sehr lange, bis sie dann zum Erfolg kam.
Ja, aber wir sprechen hier über ein Gesamtwerk in Höhe von, wie viel Bände hat sie selber geschrieben, wie viele Romane? Und
insgesamt 208 Romane.
Die in einer Auflage von über
10.000 bis 15.000, sage ich mal.
Aber im Gesamten waren es doch, Sie sprachen von Millionen?
Ja, wenn man das zusammenrechnet, ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. Es fing ja an mit Licht und Schatten, das war ihr erster Roman. Da hat sie ja praktisch ein Honorar bekommen von 250 Reichsmark. Das war im Prinzip der Wochenlohn ihres Ehemannes, wo dann der Ehemann natürlich gesagt hat, ja, naja, viel bringst du mir nicht ins Haus. Also er war ja nur strikt dagegen, dass sie das eigene Geld verdient. Das war ja damals dann so gewesen. Er sollte ja der Mann das Geld verdienen. Aber so fing das an, bis dann die Verleger eben aufmerksam geworden sind, dass ihre Bücher stetig gekauft werden, und dann stiegen die Auflagen natürlich in immense Höhe. Und sie hat ja auch in den Jahren 1910 bis 1912 hat sie zum Beispiel 12 Romane geschrieben. Also die hat dann wirklich dann eben richtig Gas gegeben, kann man sagen, ja.
Richtig geackert und hat sich tatsächlich ein Berufsfeld erschlossen oder ein Arbeitsfeld erschlossen. Und das ist etwas, was wir an anderen Frauenorten eben auch sehen, was nicht typisch war dafür, dass sie zumindest offensichtlich, wie Sie sagten, einen Ehemann hat, der es toleriert hat, dass sie selber geschrieben hat, dass sie als ja auch immer unter dem eigentlichen Namen veröffentlicht hat, kein Pseudonym, oder?
Oh ja, doch. Sie hatte sehr viele Pseudonyme.
Ach so.
Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ja, Hedwig Brandt und Rehlham, also praktisch Maler rückwärts, glaube also circa 8 Synonyme. Ja.
Aber die sind jetzt doch aber auch schon alle erfasst, dass man weiß, also nicht, dass es noch tatsächlich irgendwo unerkannte Schätze gibt, die ihr jetzt gar nicht zugesprochen werden, aber durchaus von ihr stammt. Das ist ja eine interessante Geschichte, wäre vielleicht auch mal etwas ein Forschungsgegenstand, ja, zu sagen, mal dort zu schauen. Weil das, aber zumindest unter dem Vornamen Hedwig hat sie durchaus geschrieben, oder?
Natürlich.
Ja, gut, weil das kenne ich nur von meiner Heimatstadt Halle zum Beispiel, dass eben die Anselma Heine eben am Anfang als Anselm Heine veröffentlicht hat, weil sie ihr klar war und auch jeder Verleger geraten hat, dass sie unter ihrem tatsächlichen Namen als Frau eben erstmal gar keine Chance hat. Das ist eigentlich so dieses der Hintergrund, den man vielleicht dazu nochmal sagen kann. Es ist also jetzt nicht unbedingt die typische Form war, aber dass es gut war, dass sie es gewagt hat und gemacht hat. Meine Frage oder vielleicht noch etwas anderes, was mich persönlich auch in dem Zusammenhang bewegt, außer dass wir, dass sie 100 Jahre vor mir geboren wurde, die Hedwig Kurzmahl, hat sie ja auch zwischenzeitlich in Halle gelebt und hat dort auch ihre Töchter zur Welt gebracht, wo ich auch eine Parallele wiederum sehe, wo ich einfach mal drüber gestolpert bin, dass es diese Parallelen gibt, aber ihre Töchter sind ja auch in die Fußstapfen der Mutter getreten, richtig?
Ja, das ist richtig, ja. Ich muss sagen, nachdem sie in Leipzig war, ist sie dann auch nach Halle gezogen, hat dann in der Zwischenzeit ihren Mann, den Fritz Kurz, kennengelernt und hat dort in Halle als Verkäuferin in einer sehr bekannten Schokoladenfabrik gearbeitet und dort kamen auch ihre Töchter zur Welt in Halle, ja. Und sie hatte dann auch schon zusammen mit ihrem Mann relativ gutes Geld verdient und dass ihre beiden Mädchen dann eben auch in die höhere Töchterschule diese Schule besuchen durften, konnten.
Und aber auch schriftstellerisch dann quasi in die Fußstapfen getreten sind, oder zumindest ist die eine, wenn ich es richtig...
Sind alle beide,
alle
ja.
Beide. Mhm.
Man muss sagen, die Margarete Elzer, die stand ihrer Mutter am nächsten, sie war die sanftmütige dieser Töchter, hat auch demzufolge bloß 56 Romane geschrieben.
Bloß.
gegenüber den 208 Romanen ihrer Mama. Aber eben die Friede Börgner, die hat dann noch ihre Mama übertroffen und hat wesentlich mehr Romane geschrieben. Man muss auch sagen, sie ist relativ alt geworden und die Friede Börgner meine ich jetzt, und hat dann auch in 70er Jahren eben die ganzen Tantiemen kassiert, wo dann diese Romane oder viele Romane verfilmt wurden, was dann auch in 70er Jahren praktisch die Straßenfeger oder wie man sagt, also die eben wirklich dann eben von vielen Leuten angeschaut wurden, diese Filme. Ja, und das war eben praktisch ihr Verdienst, sie hat dann praktisch das Okay gegeben, dass diese Romane ihrer Mama verfilmt werden durften und auch dementsprechend dann eben auch die Tantiemen kassiert.
Die Töchter, wie gesagt, kann man sagen, also in die Fußstapfen der Mutter getreten. So ist es jetzt jedenfalls bei mir angekommen. Ich muss gestehen, ich habe nicht eine einzige Zeile bisher alle gelesen. Was ich aber auf jeden Fall, ist es hier versprochen, Sie haben mein Wort auf jeden Fall auch nachholen werde. Und ich denke auch vorrangig werde ich beginnen mit dem letzten Roman, denn den haben Sie mir ganz besonders ans Herz gelegt. Insbesondere auch, was hier in der Ausstellung auch nachzulesen ist, bezüglich Ihres Vorwortes oder Nachwortes?
Das Vorwort dieses dazu. Romans, ja. Genau. Und zwar war das 1948, da hat sie im Prinzip noch aus der Schublade sozusagen diesen Roman herausgeholt und dann eben nochmal überarbeitet und das war eben ihr letzter Roman Flucht in den Frieden. Und in dem Vorwort hat sie eigentlich knallhart, was sie eigentlich für eine Schriftstellerin, die als Hedwig Kotzmaler oder als eben Schundliteratur verschriene Frau, hat sie eben wirklich also mit einer Art und Weise mit den Nazis abgerechnet, wo man eigentlich, wenn man diese Zeilen liest, einen Hut ziehen kann. Ja, wie sie da wirklich... Da eben, sie hat ja auch vieles erlebt, ja, es ist, eines der Schwiegersöhne war im KZ und auch ihre eine Tochter musste mal kurz ins KZ, also es war eben, sie hatte sehr viel durchgemacht, mhm. Ja.
Und sie hat, wie Sie mir erzählt haben, auch eine ziemlich klare Position gehabt in den Jahren zuvor. Also wir sprachen ja gerade über ihr letztes Werk von 1948, aber in den Jahren zuvor sollte sie ja durchaus, wie man das von vielen anderen Bereichen kennt, instrumentalisiert werden jetzt in ihrem Schreiben. Ne? Also sie hatte ja auch einen großen Verehrer auch in entsprechenden Kreisen von Nazi-Deutschland.
Ja, natürlich durch ihren Bekanntheitsgrad kam natürlich die Idee, der Nationalsozialisten sie praktisch vor ihren Karren zu spannen und Goebbels persönlich hat eben ihr nahegelegt, sie sollte doch in Zukunft eben ihre Romanhelden so gestalten, dass es eben praktisch höhere SS-Offiziere sind, die dann eben da vorkommen, und das hat sie strikt abgelehnt. Sie hat sich natürlich den Unwillen der Nazis zugezogen, bis hin zum Verbot. Ja, die Reichsschrifttumskammer hat dann beschlossen, ihre Romane zu verbieten. Das hat sie in Kauf genommen und hat auch gesagt, ich möchte dieses System nicht weiter vor Augen haben in Berlin, und ist dann, wie gesagt, an Tegernsee gezogen, hat sich da das Haus, was sie einem Industriellen aus Frankfurt-Main abgekauft hat zum fairen Preis, da musste wegen Halbjudentum fliehen, ist dann nach an den Tegernsee gezogen, um ihre Ruhe zu haben. Also sie hat dann wirklich gesagt, also ich möchte mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Ich muss dazu sagen, jeder Schriftsteller musste damals praktisch Mitglied sein oder förderndes Mitglied der SS. Das ist auch belegt, dass sie auch dann ihre Jahresbeiträge gezahlt hat. Ja, was dann durch dann eben auch so gewesen ist, weil sie da machen musste. Das gehörte dazu. Aber wie gesagt, sie hat dann eben mit den Nazis gebrochen und hat dann eben gesagt, sie hört auf mit Schreiben und möchte ihre letzten Jahre am Tegernsee in aller Ruhe verbringen, zusammen mit ihrer Familie. Und das ist eigentlich diese Episode, wo eben sie eben auch knallhart Position bezogen hat. Ja, sie hat sich nicht verbiegen lassen und hat eben auch in dem Vorwort im letzten Roman Flucht in den Frieden eben ganz deutlich eben mit den Nazis abgerechnet.
Was mir auch noch sehr in Erinnerung geblieben ist und aus unserem ersten Gespräch, das wir hier geführt haben, ist, dass sie auch eine derjenigen ist, die gesagt hat oder die gelebt hat, genauer gesagt gelebt hat, ich komme aus einer Vergangenheit, wo es mir nicht besonders gut ging. Ich habe mit meiner eigenen Hände Arbeit an der Schreibmaschine oder wie auch immer ein Standbein geschaffen, wirklich Erfolg erarbeitet. Aber ich habe es nicht vergessen, wo ich herkomme. Und das, ich denke, ist auch nochmal etwas, was Sie vielleicht nochmal belegen könnten, dass Sie sagen, das ist ihr Luxus, sie konnte sich dann Luxus ja leisten in Berlin, dass es aber für sie wahrscheinlich nie zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist, oder?
Ja, man muss dazu sagen, der Umzug nach Berlin war ja nicht gleich, dass sie nun gleich, hurra, eine schöne Wohnung hatte. Sie musste ja mehrmals umziehen, weil die Wohnverhältnisse anfänglich auch nicht gerade sehr gut waren, bis sie dann eben in Berlin-Charlottenburg in dem Nobelviertel eine sogenannte Belle Etage in der Knesebeckstraße bezogen hat, ist auch jetzt noch ein Hinweisschild an diesem Haus. Und in diesem Haus hat sie eigentlich, man kann sagen, die ganze Prominenz, die in Berlin und überhaupt in Deutschland vorherrschte, empfangen. Also bekannte Regisseure, Schriftsteller, Komiker und viele andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wurden von ihr empfangen, und trotz, dass sie eigentlich das Geld dazu hatte, hatte sie diese Persönlichkeiten selber beköstigt. Sie war eine begeisterte Köchin, was ja auch in dem Roman Pflaumenmus und Rote Rosen niedergeschrieben ist. Ja.
Genau, das ist das Stichwort, Pflaumenmus und rote Rosen. Das ist mir nämlich an anderer Stelle auch begegnet, als ich mich um einen weiteren Frauenort bemüht habe, beziehungsweise um einen Termin vor Ort, ist mir dann aufgefallen, in Weißenfels gibt es ja auch verschiedene Angebote an Events, an Veranstaltungen und so weiter. Und da kam dieses Stichwort und da kam der Name Hedwig Kurzmaler. Dann gab es bei mir diese Rückkopplung, ach ja, Nebra, Weißenfels und so weiter. Aber was oder in welcher Form kann man das zum Beispiel dann in Weißenfels sich auch mit gerade diesem Aspekt auch beschäftigen, dass sie zum Beispiel auch gelernt hat, gut zu kochen?
Genau, also Pflaumenmus und rote Rosen ist ja das richtige Stichwort. Unsere Schlossbibliothekarin und Museumspädagogin Frau Struve hat sich auch intensiv mit dem Thema beschäftigt, um immer wieder neue Angebote auch für interessierte Menschen zu kreieren, und ist mit einer ortsansässigen Gastronomin in Weißenfels übereingekommen, eben auch derartige buchbare Angebote anzubieten. Das heißt also, es werden Gerichte von Hedwig Kurzmaler gekocht Und zwischen den einzelnen Gängen kann man eben dann eine Lesung erleben mit Auszügen aus ihrem Werk. Und das ist eigentlich sehr gut bisher angekommen. Ist natürlich ein Angebot, was extra gebucht werden muss. Also man kann jetzt nicht sagen, wir kommen jetzt mal vorbei, sondern das muss natürlich auch in gewisser Art und Weise vorbereitet werden. Aber das ist eine schöne Aktion, auch wenn man sagt, man hat mal was Besonderes vor mit der Firma, mit der Familie, wie auch immer. Es findet auch so in losen Abständen mal statt, also man muss dann immer schauen, wann wir das anbieten, aber ansonsten gern als buchbares Angebot unter dem Titel Pflaumenmus und rote Rosen.
Ja, also das ist etwas, was mir auch auf meiner Frauen-Orte-Tour, mag ich es mal so nennen, in den vergangenen Wochen begegnet ist. Es gibt da ganz unheimlich viel Bandbreite an Veranstaltungen, die sich drumherum stricken. Also zum Beispiel in Wernigerode ist es die Gräfin Anna zum Tee bittet. Ja, das ist also mittlerweile einmal im Jahr, wenn ich es recht informiert bin, und ist eben sofort auch schon wieder ausgebucht, weil es einfach so das Interesse gibt. Und ich denke, das ist legitim. Aus unseren Frauenzimmer-Geschichtsrundgängen Halle zum Beispiel merken wir auch, dass die Beschäftigung mit einer Zeit und eben auch mit einer Person sich tatsächlich am einfachsten erschließen lässt, wenn man so ein bisschen aus diesem Lebenskontext eben auch etwas erfährt. Ja? Also keiner stellt sich jetzt Stunden oder wenige Leute stellen sich begeistert stundenlang vor irgendwelche Tafeln oder lesen Broschüren oder dicke Bücher noch und nöcher, sondern das im Umfeld zu erfahren, also das auch wirklich, wie haben die Leute gelebt, und das ist ja auch etwas, was uns, also jetzt passiert, wie ich kurz mal angeht, ist nicht so weit in der Zeit zurückliegend, aber selbst da gibt es ja schon Sprünge, wo man manches nicht so vordergründig weiß, aber eben auch mit noch früheren Jahrhunderten zuvor zu sagen, dieses Kontext, warum sind denn die Menschen eigentlich das geworden, was sie geworden sind, oder warum sind sie trotzdem so geworden und nicht wie viele, viele andere Männer wie Frauen in der Vergangenheit. Das ist so eine Sache, die ich da sehr zu schätzen gelernt habe oder die wir auch gerne versuchen zu vermitteln. Und deshalb ist es mir auch besonders eben auch das Anliegen hier zu sagen, zur Frau selber, zu ihrer Entwicklung etwas zu sagen und nicht nur zu sagen, ja, es ist Trivialliteratur und sie hat halt Glück gehabt, dass es in eine Zeit gefallen ist, wo die Leute diese Flucht in die heile Welt besonders genossen haben und vor allen Dingen auch nur dazu sagen, finanziell dann doch in der Lage waren, über die Groschenromane und so weiter auch daran teilzunehmen, ja, oder eben dann mit den Verfilmungen dann ins Kino zu gehen oder im Fernsehen das zu haben, ja, also es gab ja solcher Art Literatur auch in den Jahrhunderten zuvor, aber dann war es natürlich nicht in dieser Breite allen zugänglich. Ja, Herr Schulz, ich habe gehört von Ihnen, Sie haben sich doch auch nochmal ein wirklich passendes Schlusswort für unsere Runde überlegt, weil, wie gesagt, Sie könnten uns hier noch stundenlang, glaube ich, erzählen, und wenn Sie die Gelegenheit nutzen, auch in Nebra an der Breiten Straße im Heimathaus mal vorbeizuschauen, man kann sich wirklich auch sehr, sehr viele Sachen noch durchlesen und anschauen, und wie gesagt, Herr Schulz sicher auch gerne noch was erzählen, aber vielleicht möchte ich, oder nicht vielleicht, sondern ich möchte Ihnen gern die Gelegenheit geben, unser Schlusswort für diese heutige Runde zu einem Frauenort in Nebra, wo es um die Hedwig Kurz-Mahler und dieses Hedwig Kurz-Mahler-Archiv im Heimathaus Nebra geht, zu halten. Als der Herr in unserer Runde.
So, bevor ich mit dem Schlusswort, möchte ich doch noch eins loswerden. Und zwar, was Ihre Couragiertheit beweist, und zwar, Sie sind dann nach Chemnitz gezogen, Ihr Mann hätte dort eine schöne Arbeit bekommen, hat sich dort beworben, er war ja nun Maler und Dekorateur, und in einem großen Betrieb hätte er jetzt praktisch, heutzutage würde man sagen, Industriedesigner machen dürfen, und er kam nach Hause, hat erzählt, was er von Jahresverdient bekommen würde. Und da ist sie aufgestanden im Prinzip und ist bei dem Arbeitgeber hin und hat zur damaligen Zeit, muss man sagen, diesen Mann im Prinzip zur Rede gestellt und hat gesagt, mein Mann hat so viele Qualitäten und so viele Fähigkeiten, das von Ihnen angebotene Jahresgehalt erscheint mir zu gering. Und dieser Mann muss so verblüfft gewesen sein, dass er ohne zu zögern dieses Jahresgehalt weit nach oben geschraubt hat. Also das ist ein Paradebeispiel, wie sie praktisch das Wagnis eingegangen ist. Es hätte ja auch schief gehen können, dass der Mann den Job verloren hätte. Also das finde ich mal als Beispiel. Aber es ist eins von vielen, also unsere Besucher, die könnten noch mit sehr vielen Beispielen rechnen, wenn sie uns besuchen tun. Ich habe noch sehr viel auf Lager. Vielleicht als Schlusswort, ich möchte Sie mal, also die Hedwigsmaler, als Kämpferfrau bezeichnen. Diese Frau überlebte die Inflation, das Missfall der Nazis, familiäre Schicksalsschläge und die Nachkriegswirren. Sie hat nie die Bodenhaftung verloren, strebte zeitlebens nach einer intakten Familie und der Sehnsucht, die Menschen durch ihre Happy-End-Romane ein wenig glücklich zu machen. Selbst wenn man ihre Romane nicht lesen möchte, so überzeugt sie doch durch ihre Persönlichkeit, ihre Willensstärke, Geradlinigkeit und Courage und zeigt uns deutlich, auch wenn man von ganz unten kommt, kann man alles schaffen.
Das ist, besser kann man es nicht sagen, besser fasst es auch nicht die Klammer, was Frauenorte erzählen, Geschichten meint. Und was ich hoffe, dass wir das mit der heutigen Aufzeichnung dieses Gesprächs schon erreicht haben, beginnen wollen. Und ich bedanke mich, Ladies First, erstmal für Frau Aurin Milchus aus Weißenfels, genau,
danke.
Sie gekommen sind und vor allen Dingen auch beim Herrn Norbert Schulz vom Heimathaus in Nebra für seine vielen Auskünfte und vor allen Dingen aber auch für sein Engagement, was ich jetzt einfach hier an dieser Stelle eben stellvertretend benennen möchte. Und bleiben Sie neugierig. Es gibt, wie gesagt, 51 Frauenorte in Sachsen-Anhalt, die mehr oder weniger solche Geschichten zur Frau, zu ihrer Lebenswelt erzählen können. Ich bedanke mich als Koordinatorin der Frauenorte Sachsen-Anhalt und wünsche, dass dieses Projekt weiterhin solche spannenden Geschichten wieder erlebbarer macht, deutlich macht, dass Geschichte, Landesgeschichte in Sachsen-Anhalt eine Sache von Männern und Frauen ist. Dankeschön.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, 51 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.